Ja, hallo und guten Morgen auch von mir. Ich lese den Predigttext aus Johannes aus den Versen 4 bis 17, aber in etwas verkürzter Version. Am Morgen stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass er es war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, dann werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden, mit Fisch darauf und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wir wollen jetzt.
Ja. Wenn wir die Türen geknallt haben, und dann die wieder aufzumachen, ist schon schwerer. Und dann die richtigen Worte zu finden, ne, auch zu fragen: Hast du mich noch lieb? Oh, da haben wir ja auch unseren Stolz. Ehrlich gesagt, ich glaube, als Erwachsene würden wir manches Mal gerne so fragen, oder? Einfach so simpel: Hast du mich noch lieb? Manchmal drücken wir es etwas anders aus nach einem Streit. Ist es wieder gut? Manchmal fehlen uns aber die Worte. In der Verunsicherung oder der Sorge oder gar der Verzweiflung: Was ist da zwischen uns? Und kann das überhaupt wieder gut werden? Wie kann Gemeinschaft gelingen? Heidi Krause-Frische hat ja am letzten Sonntag über diesen Text gepredigt. Und über den ersten Teil. Und das will ich auch nicht mal nochmal alles wiederholen, weil, das könnt ihr gerne nochmal nachhören. Ich glaube, wir haben es aufgenommen, wenn ich es richtig weiß. Aber da eben anknüpfen. Und sie hat das nämlich sehr schön deutlich gemacht, wie Jesus hier mit diesen zweifelnden, mutlosen, verunsicherten Jüngern umgeht. Und ehrlich gesagt, das macht für mich auch die Ostergeschichte, die für viele unserer Zeitgenossen ja so schwer zu verstehen und zu glauben ist, das macht sie für mich gerade glaubwürdig, dass die Bibel an der Stelle eben nicht sagt: Ja, und dann haben sie Jesus gesehen oder haben das leere Grab gesehen und alles war gut. Ne, und sie sind in alle Welt geströmt. Sondern dass die Bibel sehr ähnlich davon redet, wie die Jünger es eben auch erstmal nicht glauben können. Und wie sie weiterhin zweifeln und mutlos sind und nichts mit sich anzufangen wissen. Auch das hat Heidi ja letztes Mal deutlich gemacht. Wie es jetzt weitergeht. Wie sie erst mehrere Schritte brauchen. Und darum hier die dritte Begegnung mit Jesus. Um das wirklich in ihrem Herz ankommt. Und wo es auch in dieser Geschichte mehrere Schritte braucht, damit es tatsächlich wieder gut ist. Und deutlich ist erstmal in diesem ersten Schritt, Jesus kommt hinein in all diese Verunsicherung, indem er den Jüngern, seinen Freunden einfach Gemeinschaft schenkt, seine Nähe und Fürsorge zeigt. Als sie ans Ufer kommen, ist da ein Feuer, schon mit gebratenem Fisch drauf. Wo immer der übrigens herkommt, ne? Die, noch nicht aus dem Netz. Es ist schon alles bereit. Kommt und esst. Ich sorge für euch. Und so will Gott uns auch deutlich machen, ich sorge für euch. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Er kümmert sich um uns und um unsere Alltagssorgen. Kinder, habt ihr nicht zu essen? Auf so einer Ebene spricht Jesus hier sie an. Und das ist so wichtig, gerade in schwierigen Zeiten. Auch wenn Essen vielleicht nicht unsere Hauptsorge ist, auch wenn das auch alles gerade im Moment teurer wird. Aber zu wissen, Jesus sieht unsere ganz konkreten Dinge und Sorgen und das, was da schiefläuft. Aber Jesus hat noch mehr. Er sagt dann auch, bringt von den Fischen. Ja, Jesus kann und will das gebrauchen, was wir haben. Eigentlich sind wir die Beschenkten. Er hat schon da vorbereitet. Aber wir sind eingeladen in eine Gemeinschaft, in der jeder etwas einzubringen hat. An Gaben, an Fähigkeiten, an Dingen, die er anderen zu geben hat. Und darauf will Jesus uns auch hinweisen. Und das zeigt Jesus ganz stark. Und das zeigt er, indem er wieder anknüpft an das, wie es begann. Wie ihre Beziehung begann. Er lässt die Jünger noch einmal erleben, das Fischwunder, mit dem für mindestens 4 von ihnen ihre Berufung begann, als Jünger und Nachfolger Jesu. Als Petrus damals das erste Mal dieses Fischwunder erlebte, da hörte er, du sollst Menschenfischer werden. Da wurde schon deutlich, es geht nicht nur darum, dass du merkst, du musst dir keine Sorgen machen materiell, sondern ich will dich gebrauchen. Dich mit deinen Fähigkeiten, um Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen. Und das wird in dieser Wiederholung deutlich, dieser Erfahrung. Es geht nicht bloß darum, es sich mit Jesus gut gehen zu lassen, sondern es geht ihm um Größeres. Ich habe mehr mit euch vor. Ja, ich will mich auch um euer Alltagsgeschäft kümmern, aber ich sehe Größeres. Sorgt dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Ich will euch eure persönliche Sorge nehmen, aber euch helfen, dass ihr diese größere Sorge teilt. Durch das, was ihr tut, sollen alle Menschen erfahren, dass Jesus unter uns wirkt. Es geht nicht nur darum, dass wir schöne Gemeinschaft haben. Es geht ihm darum, dass alle Menschen eine solche Gemeinschaft erleben. Eine Gemeinschaft, die von seiner Liebe bestimmt ist. Aber die Frage ist, können wir das glauben, dass Jesus uns so gebrauchen kann? Wo wir oft schon unser eigenes gar nicht so immer auf die Reihe kriegen. Können wir glauben, dass er uns dazu beruft? Zumindest einer in der Runde hat damit große Mühe. Und das ist der Petrus. Und das ist der Clou dieser Geschichte, finde ich. Und darum gucken wir jetzt eben auf den zweiten Teil. Da musste Petrus ja fast sowas wieder wie Glauben lernen, weil da noch was stand zwischen ihnen in ihrer Beziehung. Petrus hatte ihn verleugnet. Als es darauf ankam, da im Hof, wo er am Feuer stand, während Jesus drinnen verhört wurde und gefoltert, und da die Menschen ihn angesprochen haben, bist du nicht auch einer von diesen Jesus-Leuten? Da hatte er gesagt, nö, den kenne ich nicht. 3-mal. Und Petrus wusste, er hatte Jesus enttäuscht. Und jetzt ist er überzeugt innerlich, nee, mit mir kann Jesus nichts mehr anfangen. Und nun sitzen die da zusammen beim Essen. Und ich kann es mir vorstellen, die Ahnen Jünger sind total gespannt. Das steht so richtig im Raum. Was passiert da jetzt? Was passiert da jetzt? Wer fängt an? Müsste Petrus sich nicht als erstes entschuldigen? Müsste er nicht diese Frage stellen, Jesus, hast du mich noch lieb, obwohl ich dich enttäuscht habe? Aber Sie wissen auch, sowas würde Petrus wahrscheinlich nicht schaffen zu fragen. Hä? Dazu ist er zu stolz. Er ist echt nicht auf so einer Ebene. Oder wird der Jesus jetzt ihm Vorwürfe machen? Warum konnte ich mich nicht auf dich verlassen? Aber aus Jesu Mund kommt kein Vorwurf. Da ist nur diese Frage, die Petrus nicht stellt. Diese Frage, hast du mich lieb? Und tatsächlich wählt er vielleicht wirklich sowas fast wie diese Kindebene. Er spricht dieses Kind in uns an. Das brauchen wir, diese Beziehungsebene. Und diese Frage hat es in sich und darum lohnt es sich, die mal genauer anzugucken. Jesus fragt nämlich genauer, hast du mich lieber, als die anderen hier mich lieb haben? Was soll das denn? Ist das eben auch diese komische Geschwisterebene, wie Kinder sagen, hast du mich lieber als meine Schwester und so? Nee, das ist nicht der Punkt. Aber die Denke von Petrus geht übrigens in diese Richtung. Geht in diese Richtung. Er hatte getönt. Und wenn alle dich verlassen, ne? Ich nicht. Er wollte seinem Namen alle Ehre machen. Petrus, der Fels. Diesen Beinamen hatte Jesus ihm gegeben. Ist euch aufgefallen? Jesus, ne? Auch das, ein kleiner Hingucker. Er benutzt hier nicht diesen Beinamen, den er ihm gegeben hat. Petrus. Er spricht ihn einfach an nur mit Simon. Simon, Sohn des, ne, das ist sein Herkunftsname. Weil er genau das in Frage stellen will? Ob er noch der Fels ist, auf den man sich verlassen kann? Oder weil er innerlich eigentlich weiß, genau das steht für Petrus in Frage. Ob er noch der Petrus ist, der Fels. Hast du mich lieber? Und Simon Petrus weiß jetzt ziemlich genau, nein, das kann ich nicht mehr sagen, dass ich dich lieber habe. Dass ich besser bin als die anderen, dass auf mich mehr Verlass ist. Und darum antwortet er ihm einfach nur, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das wird ihm bewusst, ne? Dieses ich bin besser kann er so nicht mehr sagen. Aber noch ein zweites. Das können wir im Deutschen eben gar nicht ausdrücken. Aber hier werden verschiedene Verben benutzt für das Wort Liebe. Und das griechische Sprache kann Liebe tatsächlich viel besser differenzieren. Ja, es kann unterscheiden zwischen Eros-Liebe, ne, die erotische Liebe, die kennen wir ja, die Agape-Liebe, von der habt ihr auch schon oft gehört, denke ich, hier in Predigten, diese selbstlose Liebe, die sich hingebende Liebe und Lieben als Phileo, wie wir es von Philodendron oder sonst was kennen, Freund sein. Ja, von freundschaftlicher Liebe. Und interessant ist, Jesus benutzt hier in seiner Frage das Verb, was zu Agape gehört. Er fragt also, liebst du mich in dieser selbstlosen, sich hingebenden Weise? Und Petrus benutzt aber bei seiner Antwort, ja, ich hab dich lieb, benutzt Phileo, also heißt benutzt das Wort, ich bin dein Freund. Das ist eine Abschwächung im Grunde. Ist das nur eine zufällige Wortwahl, weil ihm gerade das Wort besser einfiel? Oder macht er sehr bewusst diese Abschwächung? Ich glaube, spätestens als er nochmal diese Frage gestellt bekommt, hast du mich lieb, diesmal ohne Komparativ, ne, hast du mich lieb, aber wieder mit dem Verb, ne, in dieser selbstlosen Weise, in dieser Agape-Liebe. Spätestens da wird Simon Petrus bewusst, wenn das vielleicht vorher sogar nur unbewusst das andere Wort benutzt hat, ja, das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich Jesus, dich, Jesus, in solcher hingebender Liebe liebe, weil genau das ist mir nicht gelungen. Ich habe an mich gedacht, ne, meine Haut zu retten, was immer. Ich hatte vor allem mein eigenes im Kopf. Und kann dann eben nur sagen, ja, aber du weißt, ich bin dein Freund. Das möchte ich sein. Mehr kann er nicht versprechen. Aber das Spannende ist, dass Jesus alle drei Mal, die dann Simon diese Frage gestellt bekommt, jedes Mal sozusagen antwortet mit dem Auftrag, weide meine Lämmer und dann eben weide oder hüte meine Schafe. Und da muss ich jetzt nicht nochmal drauf rumreiten, warum er da jetzt andere Worte benutzt, aber deutlich ist, er wiederholt den Auftrag. Das, was vorher deutlich wurde in der Wiederholung dieses Fischzuges, wird ihm jetzt zugesagt und dreimal zugesagt. Der Auftrag gilt, Petrus. Damals mit dem Bild Menschenfischer zu sein, jetzt nochmal mit diesem Bild des Hirten. Das sollst du sein. Ja? Auch wenn du dir deiner Liebe nicht sicher bist, auch wenn du daran zweifelst, wie selbstlos du sein kannst oder eigentlich genau weißt, dass du zu so einer solchen selbstlosen Liebe nicht, zumindest nicht immer, fähig bist. Der Auftrag gilt. Und dann ist interessant, als Petrus zum dritten Mal gefragt wird, als Jesus ihn zum dritten Mal fragt, da benutzt er tatsächlich das Wort Phileo. Also er fragt, beim dritten Mal hast du mich lieb, bist du mein Freund? Benutzt er bewusst die Abschwächung, weil er ihn deutlich macht, aber wenn du das sagen kannst, das reicht. Und da muss Simon gar nicht zurückfragen, was er wahrscheinlich eh nicht geschafft hätte. Hast du mich denn noch lieb? Weil er hat diese Frage gestellt gekriegt. Er muss gar nicht noch zweifeln, hast du mich denn noch lieb? Kann ich noch dein Freund sein, obwohl ich dich enttäuscht habe? Sondern in der Frage und in diesem Auftrag ist schon alles dran. Jesus zeigt Gottes Liebe und das ist immer Agape-Liebe, selbstlose, sein eigenes Leben hingebende Liebe. Das hat Jesus getan an seinem Tod bis in seinem Weg ans Kreuz. Und das macht er jetzt deutlich. Diese Liebe steht nicht in Frage. Nicht dadurch in Frage, dass wir versagen, sondern sie wird uns geschenkt. Und das ist Gottes Vergebung. Die Frage ist nur, kann ich das annehmen? Kann Petrus das noch glauben? Darum, dreimal hat er verleugnet, dreimal wird er gefragt. Und so hilft Jesus ihm zu verstehen. Es ist ernst, ja. Aber es geht in diesem Ernst der Nachfolge nicht darum, dass er der Beste ist und um das, was er Tolles kann. Sondern durch den Ernst der Frage macht Jesus ihm deutlich, es geht um dich und mich. Es geht darum, dass ich trotz deines Versagens in dir wirken kann, dass du mir vertraust und so meine Liebe in dir lebendig ist und so durch dich wirken kann. Du weißt alle Dinge, sagt Petrus. Also, und damit schwingt alles mit, ne? Du weißt auch das, was schiefgelaufen ist. Aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe, dass ich dein Freund sein will. Und dann ist der Weg frei für einen Neuanfang. Und darum wird die Berufung neu ausgesprochen, auch in dreifacher Weise. Hüte meine Schafe. Das heißt, ich kann dich gebrauchen, trotz deines Versagens, trotz Schwachheit. Ich würde sogar sagen, gerade darum, weil er weiß, dass er nicht der Superheld ist, sondern dass er auf Gottes Liebe und Vergebung angewiesen ist. Gerade weil er weiß, dass er nur in Abhängigkeit von Jesus in seiner Kraft wirken kann, in seiner Kraft. Jesus Kraft. Darum kann Gott ihn gebrauchen. Und so wird dieses etwas rustikale Frühstück mit Brot und Fisch im Grunde zu einem Abendmahl. Ja, ein Mahl, in dem Jesus Gemeinschaft schenkt und ihn und uns damit erinnern will, ich bin euch nah. Ich will euch, ich will dir Gemeinschaft schenken mit mir, trotz dem, dass du Fehler machst. Und da gilt die Vergebung. Ich will dir Gemeinschaft schenken mit anderen Menschen. Eine Gemeinschaft, in die du dich mit deinen Schwächen und Stärken einbringen kannst. Eine Gemeinschaft, in der ihr lernen könnt und sollt, euch anzunehmen, wie ihr seid. In der ihr auch lernen könnt, mehr von dieser selbstlosen Agape-Liebe zu leben. Aber diese Liebe, die könnt ihr nicht aus euch heraus leben. Sondern weil er uns seine selbstlose Liebe verschenkt und durch uns dieser Welt. Darum und nur darum gilt das. Er will uns gebrauchen, um Menschen in dieser Welt mit neuer Hoffnung zu beschenken. Und so will Jesus uns einen neuen Blick schenken auf unser Leben und auf diese Welt und seine Menschen darin. Ein Blick auf das, was er in seiner Auferstehungskraft in uns und durch uns schaffen kann. Und das wollen wir auch im Abend.